Hey und herzlich willkommen zu Eis, Eis, Baby, dem Eisbär-Podcast der Badischen Neuesten Nachrichten mit freundlicher Unterstützung der Volksbank PUR. Mein Name ist Tina Meyer, ich bin Redakteurin bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt und ich sind auch heute nicht allein. Der Mann für die Eisbären ist mit dabei. Moritz Ehlers ist Revierleiter und Eisbärpfleger im Karlsruher Zoo und kommt damit den Eisbären so nah wie kaum ein anderer. Hallo Herr Ehlers.
Hallo.
Hallo Herr Reinschmidt.
Frau Meyer, ich grüße Sie und freue mich, dass Sie wieder da sind.
Danke. Herr Ehlers ist auch nicht allein. Herr Ehlers hat die kleine Luna auf dem Schoß, die Hündin von Herrn Reinschmidt. Aber ich glaube, sie ist gerade eingeschlafen.
Fühlt sich wohl bei ihm. Ich habe vorhin schon gedacht, der Herr Ehlers kommt ja aus einem Revier, das olfaktorische Reize auch ausstrahlt.
Ja, ja.
Und so ein bisschen riecht der Herr Ehlers immer nach Fisch. Das riecht immer, wenn die Pfleger kommen, woher sie kommen.
Die Elefantenpfleger, frisch vom Kudder, ne?
Die Elefantenpfleger riechen ganz anders wie die aus dem Eisbärrevier kommen. Und ich glaube, das ist ein besonderer Reiz für die Luna. Und sie hat sich so schön dahingelegt, dass sie schläft und jetzt von einem guten Fisch träumt.
Es könnte auch sein, dass ich nach dem Podcast hier noch ein bisschen sitzen bleiben muss. Ne? Also wenn ihr noch weiter schläft, dann komme ich hier nicht weg.
Ja, ja. Und so ist es halt.
Da sind wir auch schon mitten beim Thema. Für welche Tiere sind Sie denn neben den Eisbären zuständig? Es sind ja nicht nur die Eisbären, Herr Ehlers.
Ja, also in der Abteilung, in der ich bin, die besteht aus zwei Teilen. Es gibt einmal den ersten Teil, der eben die Robben, also die Seelöwen und die Seehunde umfasst. Die Kurzkrallenotter, dann haben wir die besagten Eisbären, Schneeleoparden und unsere beiden Gruppen Pinguine. Und dann im anderen Teil, der umfasst dann eben die roten Pandas, die Kopfgazellen, Luchse zum Beispiel, ist ja gerade auch ein sehr wichtiges Projekt, Nasenbären, und dann auch ein Zuchtpärchen Edwardsfasane setzen.
Hat man Lieblinge?
Also, das fällt mir ganz, ganz schwer. Als ich angefangen habe im Zoo, war ich der Meinung, ich habe Lieblinge, aber je mehr ich kennengelernt habe, umso mehr mochte ich. Ne? Das ist halt immer, wenn man dann mit den Tieren arbeitet, mit denen ein persönliches Verhältnis entwickelt, dann mag man die natürlich. Also wenn sie mich jetzt festnageln würden, dann würde ich den Seelöwenbohnen Stevie aufführen, weil das auch der Grund ist, warum ich, also der hat mich überzeugt, dass ich in dieses Revier will.
Ja.
Und der bleibt für immer bei mir auf Position 1 im Zoo. Meine Hündin kommt im realen Leben auf Platz 1.
Okay.
Aber ich mag die natürlich alle gerne.
Ja, ja, aber der Stevie ist auch schon sehr charakteristisch einfach, ne, muss
ja,
man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist schon Aushängeschild, ja gut, ja.
Jetzt bei den Eisbären, nach dem Tod von Cup im Sommer sind sie nur noch für Nuka und für Mika zuständig. Der Tod von Cup hat ja viele Zoobesucher bewegt. Wie sind Sie denn da als Team mit umgegangen? Wie war das für Sie?
Naja, kann man ganz simpel und einfach sagen. Natürlich waren wir da traurig drüber. Jedes Mal, wenn Tiere gehen, mit denen man ein intensives Verhältnis hat, ist das natürlich auch das eines Leidtod. Für mich persönlich ist es so, dass ich wahrnehme, wenn ich einen Zuchtprozess integriert bin und ich eben sehe, dass Lebewesen kommen, Lebewesen gehen, ne? Also zum Leben gehört das Sterben ja auch dazu, dann ist das für mich okay. Da kappelt er quasi mit dem Mika jemanden dagelassen.
Hm.
Das macht es dann natürlich emotional ein bisschen schöner. Aber ja, man kann das simpel einfach zusammenfassen. Wir haben natürlich alle getrauert.
Ja.
Und ja, bin dann damit weiter umgegangen.
Was umfasst denn Ihre Aufgaben jetzt gerade in Bezug auf die Eisbären? Was haben Sie da zu tun den ganzen Tag?
Also das sind simple und einfache Reinigungstätigkeiten. Es geht natürlich darum, das Futter zuzubereiten und zu den jeweiligen angemessenen Zeiten zu geben. Das umfasst aber auch Schaufütterung oder eben auch verschiedene Trainingseinheiten, die wir mit den Tieren machen. Ob es darum geht, um medizinische Sachen, dass wir da vielleicht Sprühlösungen aufbringen oder eben auch einfach Sachen, wo es darum geht, die Tiere einfach geistig bei Laune zu halten. Und gerade das ist auch noch ein weiteres Thema, die Beschäftigung der Tiere, dass sie eben in ihren Tagesabläufen, die in ihrer natürlichen Umgebung von sehr vielen Notwendigkeiten geprägt sind, dass wir den Tieren in ihren Tagesabläufen eben auch einfach Aufgaben geben.
Hm.
Langeweile ist oft ein Zootier blöd.
Was sind denn gerade so aktuell die Aufgaben, die Sie denen geben? Ich weiß, Sie variieren da ja immer, aber was haben die jetzt aktuell, gestern, heute für Aufgaben?
Also zum Beispiel sind das Dinge, dass wir Futtermittel schwer zugänglich machen, die ganz klassischen Eisbomben, die wahrscheinlich jeder kennt, oder eben auch verschiedene Pappkartons, Pappröhren, die wir packen. Dann kann es auch sein, dass wir zu Spiel anregen. Gerade der kleine Mika, der ist gerade hochgradig begeistert. In den letzten Tagen hat er sich da sehr, sehr motiviert gezeigt. Hat auch erstmal was kaputt gemacht heute.
Ja, was denn?
Ja, das ist so eine Ballkette. Das sind drei faustgroße Bälle, die auf einer Schnur aufgefädelt sind. Die hat er jetzt lange wie ein Helikopter genutzt. Also der hat sich da auf die Anlage gesetzt, hat in den Mund genommen, hat das mal so im Kreis gedreht, wie ein Hubschrauber. und das Ding hat er jetzt einfach auseinandergefetzt. Und das wäre zum Beispiel eine Aufgabe, dass wir heute darauf gehen, das wieder runterholen, weil wir natürlich Angst haben, dass er mit den Reststücken da irgendeinen Quatsch macht. Und dann können wir das wieder zusammenbauen.
Was ist denn Ihre schönste Aufgabe als Eisbärpfleger?
Ja, alles, was im direkten Kontakt mit den Tieren steht. Mhm. Ja, wenn wir die, also wie gesagt, die angesprochenen Trainingseinheiten, wenn die uns nahe kommen, wenn wir die direkt füttern, das ist klar, wenn wir den Tieren nahe kommen einfach.
Ja, ja. Herr Reinschmidt, Sie haben neulich von dem Floß erzählt. Ich muss nochmal nachhaken. Ich bin gespannt.
Gestern war eine Arbeitsgruppe da.
Ja.
Und das waren junge Freiwillige, die uns geholfen haben, das Floß weiter zu entwickeln. Mhm. Da werden jetzt ja Seile drum gewickelt und entsprechend fertig gemacht. Wie weit es gekommen ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein Stück weiter. Wir sind noch nicht so weit. Aber gerade nochmal, um auf das zurückzukommen, was Herr Ehlers gerade gesagt hat, er beschäftigt die Tiere ja auch. Und der ehemalige Zoodirektor in Zürich, der Dr. Rübel, der hat mal erzählt, und das fand ich wirklich einen tollen Vergleich, jedes Tier, jedes Zootier braucht einen Beruf, mhm, braucht etwas, wo sich beschäftigen kann den ganzen Tag. Ein Beruf beschäftigt einen ja im menschlichen Leben und genauso brauchen es die Tiere auch. Und wenn sie eben nichts zu tun haben, dann wird es denen langweilig und dann können auch Stereotypien auftreten. Und das gilt es zu vermeiden. Das ist ein Job vom Tierpfleger heute, der auch heute nicht nur als Tierpfleger angesehen wird, sondern auch quasi als Tieranimateur. Ich will es mal so sagen.
Das passt gut.
Die Tiere zu beschäftigen. Mhm. Und das ist heute eine Sache, die es vor 30, 40 Jahren so noch nicht gegeben hat. Da hat man den Fokus auf die Reinigung der Gehege gelegt, auf die Fütterung, aber nicht unbedingt auf die Beschäftigung.
Gibt es vielleicht auch eine unliebsame Aufgabe bei Ihrer täglichen Arbeit?
Ach, eigentlich mache ich das alles gerne.
Ja.
Also ich meine, es könnte man argumentieren, dass die Reinigung von Bärengehege sicherlich nicht die schönste Aufgabe auf der Welt ist, aber ich tatsächlich gibt es eigentlich wenig Aspekte in meinem Berufsleben, die ich nicht irgendwie auch gerne mache.
Ja, ja.
Und da wird es schwer, da muss ich sonst lügen.
Zu Ihrer Aufgabe gehört natürlich auch das Füttern der Tiere und wir haben in früheren Gesprächen auch schon drüber gesprochen, dass die Bären saisonal anderes Futter bekommen. Was kriegen Nuka und Mika momentan?
Anderes Futter ist die falsche Beschreibung vielleicht. Ich würde eher sagen, die Menge variiert.
Ah, okay.
Je nachdem, wie die Tiere vom Ernährungszustand sein sollen, müssen wir natürlich dann hoch und runter fahren. Es ist ja so, dass Eisbären sehr saisonal fressende Tiere sind. Also in ihrer natürlichen Umgebung haben die Phasen, wo die sehr große Fettreserven aufbauen, die sie in anderen Phasen, wo sie schlechter an Futter kommen, wieder abbauen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Tiere von klimatischen Veränderungen in ihren Lebensräumen teilweise sehr negativ beeinflusst sind. Genau, und diesen natürlichen Ablauf versuchen wir im Zoo so gut wie wir können nachzubauen.
Ja.
Und ja, genau, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir ein bisschen hochfahren, wo wir die Freunde auch auf ein gutes Körpervolumen bringen können. Das ist natürlich die schöne Phase, wenn wir sie vollstopfen können. ja, genau.
Und was gibt's?
Also wichtig bei den Eisbären ist, dass die einen sehr hohen Fettanteil in der Nahrung haben. Es ist tatsächlich so, die kommen ja aus einem Lebensraum, der für die Verdauungsapparat gar nicht so leicht zu managen ist. Also die haben da sehr viel Salz im Raum. Dann ist es so, dass die sich sehr fettig ernähren. Und das ist ja bei uns Menschen eine Sache, wo wir eigentlich sagen, da haben wir mit zu kämpfen. Aber bei den Eisbären, die sind so dran gewöhnt, die brauchen es. Also wir müssen denen eine gewisse Menge an Fett geben, damit die weiter gesunde Organe behalten können. Und das ist so, dass wir dann zum Beispiel sehr fettigen Fisch füttern, also so können wir so Hering, Makrele, alles, was man in Hamburg auf dem Fisch mal räuchern würde.
Ja.
Aber auch zum Beispiel einfach Rinderfett, ne, in größeren Mengen. Das haben wir jetzt auch gerade noch ein bisschen angepasst. Also wir haben da jetzt größere Lieferungen gekriegt, vorbereitete Fettstücke, die aber von den Freunden nicht so gerne angenommen werden. Die kochen wir jetzt ein, da machen wir so eine Suppe draus, so eine Fettsuppe.
Okay.
Bisschen Gemüse rein, Fett rein und da wird das einfach einmal ordentlich durchgekocht. Und das finde ich dann viel besser, wenn das so ein bisschen weich wird, weil macht auch Sinn. Ich meine, der Blubber der Robben, also die Fettschicht der Robben, wird dann Blubber genannt. Und die ist natürlich auch, wenn sie die essen, ist sie ja auch weich. Das ist halt irgendwie so wabbeliges Fett. Und wenn das dann, wenn wir dieses Rinderfett kriegen, das härtet teilweise auch einfach aus. Ne? Das ist ja vielleicht so ein bisschen so tranig. Und genau, wenn man das also ein bisschen aufweichen, finden sie es besser. Und dann kriegen wir da mehr rein.
Und das Lachsöl, haben Sie gesagt, ist so eine Delikatesse, oder? Was Sie auch gerne mögen?
Das nehmen wir oft zum Trainingsanhalten, genau. Es ist also Lachs oder Dörschöl, letztendlich der sogenannte Lebertran, wo man früher die Kinder mit gequält hat. Die Eisbären finden es super. Gerade der kleine Milka findet das hervorragend. Und die mögen es sehr gerne. Und es ist einfach auch ein sehr gesundes Futter. Man hat viele Spurenelemente drin, hat viele gesunde Fette. Also das ist ein gute Ernährung für die Tiere.
Haben die sonst aktuelle Lieblingsspeisen? Oder ich weiß, bei Nuka waren es mal Tomaten, oder?
Also Nuka ist immer noch so, dass sie teilweise, wenn die Hunger hat und wir geben ihr Fleisch und Fisch, dann nimmt sie die Tomate zuerst raus. Die ist also anscheinend ist sie der Meinung, welche ist es. Bei Mika ist die Antwort ganz einfach alles.
Alles.
Der Mika er isst sehr gerne und er isst auch sehr viel und er trinkt Milch bei der Mama und frisst auch ansonsten alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Ja.
Mittlerweile haben wir den auf einem guten Stand. Also der ist jetzt wirklich so, dass der auch nicht so den größten Hunger zeigt. Aber also Fischöl findet er definitiv sehr gut, aber ansonsten fällt ihm das schwer, das festzulegen, weil er einfach alles fragt.
So ist es halt bei den Jungen, gell?
Herr Reinschmidt sagte in einem unserer letzten Gespräche, Sie wiegen ihn ja nicht mehr, aber dass er sich ja gut und gerne 100 Kilo jetzt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn er sich auf die Hinterbeine stellt, das habe ich gestern, kann er mir gerade in die Augen gucken. Ich bin 1,83.
Okay, der ist schon ordentlich gewachsen,
das ist,
ne?
Der ist ja kein Jahr alt, das ist Wahnsinn, wie der kam zur Welt, das war ein Meerschweinchen. Jetzt ist das so ein, weißt du, der ist größer und schwerer als ich. Ja.
Wahnsinn, wenn man sich das überlegt und vergleicht wieder mal mit dem Mensch, wie langsam wir wachsen und wie schnell so ein Eisbär wächst. Gell?
Das ist
macht ja im Lebensraum auch Sinn. Ich meine, da im Nordpol, das ist ja kein leichter Lebensraum. Da kannst du als Baby nicht 3 Jahre irgendwie übers Eis kugeln. Da muss man schnell selbstständig sein, laufen können, mit Mama mithalten können. Das ist, wir reden hier von, da geht es ums Überleben. Das ist schon so. Also
eine evolutionäre Anpassung an den Lebensraum, muss man so sagen. Ja.
Absolut, absolut.
Welche Mengen fressen die denn so in Kilo? Kann man das
sagen?
Also
das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Gerade ist es bei einer Phase, wo wir so sagen, naja, so 4-mal pro Woche so 6 bis 8 Kilo.
Okay.
Geht das schon so in die Richtung. Ne? Das teilen wir besser auf ein bisschen. Also wir machen das sehr, sehr gleichmäßig über die Tage verteilt. Aber das, wenn ich jetzt auf die letzten 5 Tage einfach gucke, kann man davon ausgehen, dass wir denen pro Tag da 6 Kilo Protein oder tierisches Eiweiß angeboten haben. Oder beziehungsweise Fett ist ja auch viel bei, wie gerade schon erwähnt. Solche Sachen wie Gemüse, die rechnet er gar nicht mit ein.
Schon ordentlich.
Aber die können ganz schön was wegschwachteln, die Freunde.
Und trinkt denn, also Sie haben gerade gesagt, er trinkt auch noch. Trinkt er noch viel oder merkt man schon, dass es weniger wird? Jetzt die Milch?
Ja, also gerade natürlich im Vergleich zu den ersten 3 Monaten wird das definitiv weniger. Also da haben wir ihn wirklich ganz, ganz oft trinken sehen. Aber ich habe, also jetzt vor einer Stunde hat er bei Mama noch an der Titze gehangen. Ne? Das ist, der frisst erst ihr Futter weg und dann trinkt er ihre Milch. Also der saugt die doppelt aus. Ne?
Der wächst ja auch noch. Jetzt haben wir gerade, oder Sie haben es gesagt, er ist eben groß geworden und schwer geworden, ein stattlicher Bär. Wie hat er sich denn sonst so verändert in den letzten Monaten?
Ja, also er ist ein bisschen rabaukiger geworden. Ne? Also er fängt auch mal an, bei Mama sich zu beschweren, wenn es nicht nur Futter gibt, oder klaut ihr auch mal Futter vor der Nase weg. Und der hatte schon so auch so eine Phase, wo er echt zickig wurde, wenn das nicht so lief, wie er es gerne hätte. Morgens gibt es immer Frühstück. Da sitzt er dann teilweise eine Viertelstunde früher da und brüllt in der Gegend rum und beschwert sich. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir die richtigen Akzente setzen, weil wir ihn natürlich auch nicht zu sehr in diesem Verhalten bestärken wollen. Also letztendlich, wenn der irgendwie dann wie ich massiv da Ärger macht und irgendwie versucht, die Bude auseinanderzubauen, dann warten wir kurz, bis er ruhig ist und dann gibt's das Futter. Ja. Dass wir ihm einfach beibringen, wenn du ruhig und entspannt bist, kommt dein Essen, das ist gut. Also es lohnt sich für dich, entspannt zu sein und du musst dich ja nicht beschweren.
Aber vor kurzem habe ich auch eine schöne Szene gesehen. Da war dann auch irgendein Futter im Wasser und er hat es dann irgendwie mitgekriegt, dass sie da was reingeschmissen haben und dann rennt er los und mit Köpfer ins Wasser rein und die Mutter hinterher ist genauso reingesprungen. Also das fand ich richtig toll.
Also bei dem habe ich das Gefühl, der kann auch gar nicht normal ins Wasser gehen. Wenn er ins Wasser geht, dann muss der mit Anlauf da reinjumpen, wie das ist jedes Mal eine super Show. Sie ist da teilweise auch ein bisschen spannender und lässt sich auch mal reinfallen, aber bis jetzt eher mit Anlauf Körper rein. Ne?
Wenn Sie das so jetzt sagen, dann reflektiere ich gerade und habe auch noch nie gesehen, dass der langsam ins Wasser ist.
Habe ich tatsächlich, also ganz
immer reinspringen.
Auf der kleinen Anlage, wo es am Anfang, wo er sich das Schwimmen und das Wasser für sich entdeckt hat, da war er noch etwas zurückhaltend. Aber indem er weiß, man kann schwimmen, tauchen, das ist lustig, hat er da keine Berührungsängste mehr.
Erinnert mich an meinen Sohn, der hopst auch immer nur vom Sprungbrett ins Wasser.
Geht nicht über die Leiter.
Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Wirklich immer nur reinhopsen.
Ja, mit Kindern, die ist auch mal, die Entwicklung ist ja auch mal spannend. Ne? Von ich traue mich hier nicht rein zu, ich springe ja mit Anlauf rein, innerhalb weniger als ein Jahr. Ne?
Ja.
Jetzt ist schon schnell gelernt.
Neulich hat er auch wieder eine Krähe gefressen, erlegt und gefressen, macht er regelmäßig.
Das ist ein Krähenkiller, ja. Also als Krähe würde ich da von diesem Gehege Abstand nehmen. Große Warnung an alle Beteiligten.
Ja, wobei man muss aber sagen, wir haben wirklich Hunderte, im Winter sogar Tausende von Krähen. Ja. Also die Krähenpopulation wird dadurch nicht sehr stark dezimiert.
Ja. Haben die beiden, oder Mika und Nuka, haben die Lieblingsplätze in ihrem Gehege?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Letztendlich, also klar, die haben natürlich bestimmte Bereiche, ihr Bett zum Beispiel, wo sie dann natürlich immer drin liegen, ne, weil es da schön bequem ist. Aber die benutzen die komplette Anlage. Also ich bin viel im Wasser am Schwimmen. Ne, das sind so Orte, die bestimmte Sachen liefern. Aber jetzt zu sagen, der eine Spot, da sind sie besonders gerne, würde ich nicht sagen. Nee.
Weil Sie gerade sagen, ihr Bett, das ist dann im Innenbereich?
Genau.
Also in dieser Außenhöhle schlafen sie, in dieser Halbhöhle, wo der Mika zur Welt gekommen ist, da schlafen sie eigentlich nicht mehr.
In der Zeit habe ich sie da nie gesehen. Bis jetzt waren sie da eigentlich mal drin. Wir haben verschiedene, die haben mehrere Betten. Die können sich das aussuchen, wo die pennen wollen.
Wie schlafen die eigentlich? Ja, nicht nur in der Nacht vermutlich, oder?
Also die haben schon eher, das Aktivitätsspektrum ist schon eher auch am Tagesbereich. Und gerade natürlich, wenn wir Pfleger da sind, sind sie natürlich immer aktiv, weil da passieren ja die spannenden Sachen. Da kommt das Futter, da kommt die Beschäftigung. Also die haben natürlich auch einen Rhythmus, der sich einspielt. Ne? Das ist ja nichts anderes als beim Menschen oder generell bei Lebewesen. So gehen die schon eher schlafen, aber gerade wenn wir so Richtung Feierabend geben, so 15, 17 Uhr, so dann ziehen sie sich auch mal zurück und legen sich pennen. Dafür werden die aber öfters auch mal morgens früher wach. Also wenn wir uns unsere Kameraaufnahmen angucken, dann kann man die manchmal auch irgendwie um 4 Uhr morgens irgendwie in der Aktivitätsphase sehen. Aber so, ich würde schon sagen, so ja, um 18 Uhr bis 24 Uhr, da sind, glaube ich, schon eher so die Ruhephasen, ja.
Okay, schlafen die beieinander oder jeder für sich? Ja,
die,
schon.
Die schnuffeln auch nicht zusammen. Doch,
die schnuffeln.
Schön, ja, er liegt so ein bisschen auf ihr drauf und ist ja auch schön warm und man kommt, sie ist sich ja immer noch sehr nah, ne? Da ist ja Mama und Sohn immer natürlich pennig zusammen.
Haben die so bevorzugte Positionen, in denen sie schlafen?
Ja, eher auf ihr. Aber ansonsten gibt es da, also die Bären sind auch ganz süß. Also die können sich zusammenrollen wie ein Hund, die können auf dem Rücken liegen und den Bauch nach oben strecken. Also da gibt es alle Varianten.
Machen die Geräusche, wenn sie schlafen?
Nein. Bis jetzt. Also ich selten mal, dass sie mal ein bisschen mit der Pfote zucken, dass sie vielleicht auch mal so ein, kennt das ja von Hunden, wenn die träumen, dann laufen die halt irgendwie gerade den Ball, der wäre auf der großen Wiese und das sieht man bei denen auch, dass sie so ein bisschen mal die Pfoten zucken. Aber also wenn sie jetzt zum Beispiel nach Schnarchen fragen, seltenst. Aber kann auch vorkommen.
Kann
also
vorkommen.
Ist nicht unmöglich.
Ist nicht so, ist kein lauter Schläfer, so ein Eisbär.
Das ist, würde ich, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte. Tendenziös eher nicht so, ne.
Wie bei Menschen, vermutlich auch. Ja. Ich würde jetzt gerne auf das Thema Sicherheit zu sprechen kommen. Wir haben vergangene Woche im Podcast den früheren stellvertretenden Leiter des Nürnberger Tiergartens, Herrn Mägdefrau, zu Gast gehabt und haben über das Eisbärdrama von Nürnberg vor 25 Jahren gesprochen. Damals sind ja 4 Karlsruher Eisbären, die dorthin ausgelagert waren, über die Anlage gelaufen und mussten, da sie nicht narkotisiert werden konnten, letztlich erschossen werden. Heute könnte ich mir vorstellen, sind solche Anlagen besser gesichert. Wie ist das denn in Karlsruhe?
Hochtraumatische Geschichte damals, ne?
Ja.
Also ja, ich fuhr mal ein bisschen weiter aus. Und es ist eben so, dass wir im Zoo ja viele Tierarten haben, die natürlich unterschiedlich gefährlich sind. Man kategorisiert das in 3 Klassen. Ich will das auch mal jetzt ganz vereinfacht zusammenfassen. Die erste Klasse sind die Tiere, die einen weder verletzen wollen, noch das können. Zum Beispiel ein Kaninchen. Ne? Das kann er, es ist ihr Gefahrenpotenzial nicht so groß und hat auch wenig Aggression. Dann gibt es in der Stufe 2 Tiere, die kein Aggressionspotenzial haben, aber körperlich dazu in der Lage sind, einzuletzen. Zum Beispiel eine Kuh, wenn die einem auf den Fuß tritt, ist doof. Oder falsch mit dem Kopf zur Seite macht und einem mit dem Horn erwischt, das kann wehtun. Aber da ist keine Gefahr pauschal da. Und dann gibt es eben noch die Tiere der Stufe 3, die eben körperlich uns verletzen können und auch von der Einstellung, wenn das mitunter machen würden, Raubtiere zum Beispiel, Eisbären. Ja? Es gibt Tiere, die switchen zwischen Kategorie 2 und 3. Ne? Große Hirsche in der Brunft, wenn die also ihre Herde verteidigen wollen, dann werden die auch sehr aggressiv gegenüber Menschen, dann müssen die in eine Kategorie 3. Ansonsten sind die eher 2, weil die entspannt sind. So, und bei uns in der Abteilung gibt es natürlich viele Tiere dieser Kategorie 3, Schneeleoparden. Unser Seelöwen gehören auch dazu, zumindest unser männliches Tier, die Eisbären natürlich. Und die brauchen dann auch dementsprechend besondere Sicherheitseinrichtungen. Das heißt also, dass zum Beispiel Türen, die raus in die Gehege führen oder Sachen, wo die Tiere auch durchlaufen können, Schieber, die wir dann schließen können, die müssen erstmal doppelt gesichert sein. Da müssen also 2 unabhängige Schließvorrichtungen voneinander sein, also zum Beispiel mehrere Riegel mit Schlössern davor, dass wenn eben eine Sache bricht, dass es da eben noch eine zusätzliche Sicherung gibt. Wir in Karlsruhe fahren dazu auch das Konzept, dass wir sagen, zwischen Mensch und Tier müssen immer mindestens 2 Schieber sein, ne? Wenn dann doch mal einer irgendwie eine Fehlfunktion hat oder vergessen wird, was auch immer.
Ja.
Wir müssen da menschliche Fehler mit einberechnen und unsere Fehlertoleranz ist sehr gering, deswegen müssen wir uns da eben auch Puffer schaffen, das ist entscheidend. Dann gibt es Auflagen, zum Beispiel, dass es einen Schleusenbereich geben muss, gerade im Innenbereich. Wenn ich also zu den Innenboxen der Eisbären will, dann gibt es da besondere Türen, die immer geschlossen sein müssen, die auch eben nur bestimmte Menschen aufschließen können. Da werden also mit Schlüsseln wieder sichergestellt.
Ja.
Um eben zu sagen, ich gucke mal in diesen Vorbereich rein und wenn da zum Beispiel so ein Eisbär ausbrechen würde, dann wäre er eben in diesem Vorbereich und nicht gleich im Zoo. Und so kann ich dann eben auch sicherstellen, dass weder die Tiere dazu Schaden kommen müssen, noch dass irgendwie Menschen in Gefahr kommen.
Ja.
Dann gibt es eben auch noch solche Dinge, dass man Bereiche, wo man mit den Tieren arbeitet, besonders kennzeichnen muss, dass wir also nicht, ohne es zu wissen, vielleicht in einen Bereich treten würden, wo ein Tier nach uns greifen kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Wenn man also zu einem Gitter steht und der Eisbär schaut, ich will dich jetzt mal hier reinholen, dann, dann ne, ist das natürlich eine große Gefahr. Und was dann auch noch eine ganz, ganz entscheidende Sache ist, eben wie wir mit den Tieren arbeiten oder wie wir unser Arbeitsmanagement betreiben. Das sind so Dinge, zum Beispiel, wenn wir auf der Eisbärenlage sind, die reinigen. So, dann gehen wir danach wieder runter und dann ist es eben nicht so, dass man sagt, okay, ich guck mal, wo ist der Eisbär? Ah, der Eisbär ist drin, dann kann ich sie da rauslassen. Beziehungsweise wir wollen immer wissen, wo die Tiere sind und wir wollen wissen, wo die Kollegen sind. Das heißt also, wenn wir runtergehen, dann zählen wir einmal durch und stellen sicher, alle sind da und nicht so, auch hier, ich sehe da keinen auf der Anlage, das passt dann schon. Vielleicht ist da einer versteckt um die Ecke, ne?
Ja.
Aber auch solche Sachen, dass wenn wir zum Beispiel vor dem Gitter von den Tieren stehen, wenn uns Sachen runterfallen, wie man die aufhebt. Ne?
Ja.
Klassisch, man beugt sich so nach vorne, dann geht der Kopf nach vorne, geht in diesem Sicherheitsbereich und dass man eben guckt, dass man gerade runtergeht und dass man einfach die Tiere im Auge behält. Ne?
Ja, genau. Interessant. Wie nah kommen Sie denen dann tatsächlich?
Also wenn ich die Tiere direkt füttere, sind zwischen mir und Tier so 40, 50 Zentimeter, würde ich mal grob sagen. Also es ist eine gute Armlänge, ne? Das, die Armlänge Abstand, die halten wir.
Ja.
Wir haben natürlich, wenn wir die füttern, auch dann noch irgendwie lange Löffel und Pinzetten, so dass die Tiere, wenn sie nach uns greifen würden, uns eben nicht erreichen können.
Das heißt,
ist schon
Sie
wichtig.
Könnten dem jetzt nicht den Fisch einfach so mit der Hand geben, Sie würden dann diese Pinzette nehmen dafür.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, das ist, natürlich gibt es Leute oder gibt es Verhältnisse zu Tieren, wo man sagen kann, ich könnte das auch mal machen, aber wie ich schon sagte, ne, das geht dann 100-mal gut und wenn es einmal nicht gut geht, was ist denn dann? Ne? Also müssen wir natürlich immer doppelt und dreifach sicher arbeiten und da auch sicherstellen, dass selbst wenn Fehler passieren oder Fehleinschätzungen passieren, dass trotzdem keiner zu Schaden kommt.
Herr Reinschmidt, Sie haben ja, also Sie sind seit 10 Jahren im Zoo, haben ja aber früher hier schon ein Praktikum gemacht, wie wir schon, haben wir schon mehrmals drüber gesprochen und waren da ja auch immer mal wieder bei den Eisbären. Wie war das damals gesichert? Das waren dann die 90er Jahre, oder?
Ja, da war das mit Sicherheit noch nicht so wie heute. Also dieses neue Schließsystem, das wir haben, das gab es damals noch nicht. Und ganz ehrlich, ich habe den Eisbär damals auch direkt aus der Hand noch mit Karotte gefüttert. Das hat damals keinen interessiert. Heute in meiner Position als Zoodirektor bin ich froh, dass man das nicht mehr darf und dass man das so nicht mehr macht.
Ja.
Ja, da haben sich die Zeiten einfach gewandelt und wir dürfen nicht aus heutiger Sicht das damalige bewerten, das war einfach anders, sondern damals waren die Zeiten einfach anders. Da war, der Sicherheitsgedanke noch nicht so. Hm. Es gab hier sogar einen Pfleger, der ist zu den Löwen damals noch reingegangen und mit einem Papagei auf der Schulter. Also wenn ich das jetzt heute sehen würde, wir haben jetzt Gott sei Dank keine Löwen mehr, aber das sind Dinge, die wurden einfach anders gehandhabt.
Ja, ja.
Zeiten haben sich gewandelt.
Ja,
Gott sei Dank.
Das ist auch, wenn man Pfleger kennt, die schon länger im Geschäft sind und irgendwie auch vor langer Zeit schon gehabt haben, also gerade auch zum Beispiel im Primatenbereich, da gibt es auch viele, wo man Finger fehlt. Ne?
Tatsächlich?
Ja.
Das heißt,
das ist schon so, dass es da auch teilweise immer, also da gibt es auch mal Kontakt und das kann dann auch mal zu der einen oder anderen Verletzung führen. Also ich kenne auch selber eine Geschichte von einem ehemaligen Pfleger bei uns, der letztendlich, der Schimpanse hat den damals, das ist lange, lange her, hat den irgendwie gegriffen oder hat die Hand von dem in der Hand gekriegt und hat dann ein bisschen zugedrückt und dann war letztendlich die Hand von dem gebrochen. Das meint der Schimpanse gar nicht böse, der hat ja ganz andere Kräfte als der Mensch.
Ja,
ne?
Ja.
Also immer das, vom Tier aus keine Aggression, aber das können ja auch schon reine Unfälle, durch die Größe und die Kraft der Tiere können ja schon zu massiven Verletzungen führen.
Passierte nicht nur bei den Tierpflegern, es gab sogar Zoodirektoren, denen Finger gefehlt
hat. Tatsächlich, ja.
Ja, auch das. Es gab auch Schimpanse damals.
Ja, wie war das? 10 Bier für die Jungs aus dem Sägewerk, ne?
Ja, genau. Aber ich habe sie noch alle 10, der Herr Ehlers auch, Gott sei Dank.
Da bleiben wir mal dabei, ne?
Das bleiben wir. Gott sei Dank sind heute einfach die Richtlinien anders, gell?
Ja.
Für mich als Zoodirektor wäre es ein Horrorszenarium, wenn einer meiner Tierpflegerinnen oder Tierpfleger dann irgend so was Gröberes passieren würde.
Ja.
Also das will keiner. Es passieren immer wieder Unglücke. Meistens ist es menschliches Versagen. Aber Gott sei Dank, toi, 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 ich klopfe jetzt auch hier extra
jetzt
mal auf Holz,
dass
bisher sowas bei uns noch nicht passiert ist.
Ja.
Ich hoffe, es bleibt auch so.
Wir müssen ja auch bedenken, gerade Raubtiere, die vielleicht auch dann am Ende auf den Geschmack kommen. Also so ein Tier, das eben so ein Unfall verwickelt ist, ist danach auch natürlich gebrandmarkt und muss natürlich auch besonders vorsichtig angefasst werden. Das kann also auch sein, dass das nicht nur für die Menschen negative Konsequenzen hat, sondern eben auch für unsere Tiere, die danach eben auf vielleicht bestimmte Dinge verzichten müssen, weil wir da noch sicherer sein müssen. Das ist auch eine Sache, die wir vermeiden wollen.
Deswegen hatten Sie den Mika ja auch nur ganz am Anfang einmal auf dem Arm, als er noch klein war und das erste Mal untersucht wurde, das Geschlecht festgestellt wurde. Wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich fand es einfach faszinierend und wollte es nochmal kurz ansprechen. Wäre heute jetzt nicht mehr vorstellbar, ne?
Ich kann dir gar nicht mehr hochgehen.
Nee, wir haben es ja gesagt, über 100 Kilo wird schwierig.
Wenn ich da reingehe und dann fängt er sich an zu wehren, dann also damals war der so noch managebar, aber der Knochen wird, der kaut mir den Arm ab, ne? Das ist also, dass ich kann den, also körperlich kann ich diesem Tier nichts mehr entgegensetzen. Und generell ist das auch eine Sache, meistens ist es so, dass wir Menschen körperlich vielen Tieren in vielen Bereichen unterlegen sind. Geistig sind wir cleverer. Wir können solche Sachen vorausplanen, aber ich möchte nicht in die Situation kommen, wo ich irgendwie schneller oder kräftiger als ein Tier sein muss. Das darf nicht passieren.
Sie wurden ja damals auch neben Mika selber so ein bisschen prominent, weil man sie ja viel in Zeitungen, im Fernsehen gesehen hat. Wie war das für Sie?
Ich meine, ich bin ja nur zufällig weil so das Bild gerade als der Eisbär zu sehen. Ne?
Naja.
Also ich bild mir natürlich jetzt nicht ein, dass das, also das ist eine Bekanntheit, die, da geht es um den Bär, nicht um mich. Ne? Mhm. Aber ja, so also ist es durchaus vorgekommen, dass ich auch mal im Privatbereich darauf angesprochen wurde. Das war für mich irgendwie irritierend, aber ja, es ist natürlich auch schön gewesen zu sehen, wie viele Leute da irgendwie dabei sind und das auch mitfiebern. Mhm. Das Feedback, das ich da kriegt, war immer positiv. Also das war nett, klar.
Ist es heute immer noch so?
Es wird weniger.
Ja.
Es wird weniger. Aber ich war vor einer Woche vor 6 Tagen meinen Hund im Wald spazieren und kam ein Pärchen mir entgegen, die hatten einen anderen Hund dabei und gefragt, ob wir die zusammenlassen konnten und meinen, das gerade läuft. Ich so, nee, geht gar nicht und das funktioniert nicht so gut. Und dann haben die ihren Hund gerufen und der Hund hieß Moritz. Und ich so, ach, das ist ja lustig, der heißt ja genauso wie ich. Und dann sagen sie, ja, wissen wir kennen sie ja aus dem Zoo.
Ach, wie nett.
Das war irgendwie so, okay, schon wieder. Na dann.
Sie sind jetzt extra, haben Pause gemacht und sind heute hier zu uns gekommen, zu dem Gespräch. Wenn Sie jetzt nachher wieder zurückgehen ins Revier, was steht als nächstes an?
Und was wir heute noch machen müssen, ist das gerade angesprochene zerstörte Spielzeug von der Anlage holen. Also wir werden später noch auf die Bärenanlage gehen und da eben die Reste einsammeln. Wenn wir schon draußen sind, machen wir die gleich noch mit sauber. Das gleiche müssen wir für die Innenbox noch machen. Ansonsten steht noch eine Futtereinheit mit den Seelöwen an.
Okay.
Und danach noch unsere Feierabendroutine, Pinguinfütterung, Seelöwenschaufütterung, der Service für unsere Besucher.
Alles klar, super. Dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch, Herr Ehlers. Das war wirklich schön.
Ja. Schön, hier zu sein.
Oder, Herr Reinschmidt?
Absolut. Und ich bin auch wirklich hochzufrieden mit meinem Team hier im Lauterberg. Ja. Lauterberg heißt das ganze Revier. Die haben natürlich jetzt auch eine ganz besondere Zeit hinter sich. Das muss man schon auch sehen. Auch für mich war es natürlich die 10 Jahre jetzt das erste Mal so ein Tier, was so charismatisch war, was so medial begleitet wurde. Und das war für das ganze Tierpflegerteam auch was Besonderes. Und die haben das wirklich super geschultert. Und da bin ich richtig stolz auf dieses tolle Team.
Da würde ich mich auch gerne nochmal für bedanken. Und das Gleiche möchte ich gerne auch nochmal meine ganzen Kollegen weiterreichen, die natürlich auch alle, wenn auch nicht alle so präsent sind, aber alle hinter den Kulissen einen super Job für die Tiere machen. Und das ist schön, ein gutes, motiviertes Team zu haben.
Schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass es euch heute auch gefallen hat. Lasst uns gerne ein Like da und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Weitere Informationen rund um das Thema findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen an Herrn Reinschmidt habt, könnt ihr uns diese gerne zuschicken unter podcast@bnn.de. Herr Reinschmidt, wir zwei nächste Woche wieder, gell?
Auf jeden Fall, wie immer.
Herr Ehlers, vielen Dank. Grüße an Mika.
Jawohl, richtig aus.
Tschüss.
Tschüss.